Ja, willkommen zu den Schatzmeistern. Folge 8, 6 aussichtsreiche Investments für 2022 ist heute das Thema. Und wie immer mit dabei meine beiden Lieblingsbörsianer, Luis Pazos und Alex Fischer. Ja,
Moin.
letzte Folge vor Weihnachten, Jungs. Ist ja echt schon viel passiert seitdem. Jetzt hatten wir Omikron-Höchststände, Inflationssorgen und jetzt kurzzeitig auch nochmal einen Krieg in der Ukraine. Ja, wie schaut es
Neues
aus in
Jahr hat
eurem?
angefangen zwischendurch, ne?
Genau, auch noch.
Ja.
Schaut es denn bei euch portfolioseitig aus?
Ja, ich kann gerne anfangen. Und tatsächlich, wer mich ja länger verfolgt, der weiß ja, dass ich zweimal im Jahr das Dividendenportfolio ja letztendlich aktualisiere, rebalanciere, auf Stand bringe. Das war logischerweise Anfang Januar, das nächste Mal wird Anfang Juli sein. Und ich kann tatsächlich gar keinen Sachstand dazu melden, keinen aktuellen, weil ich gar nicht mehr reingeguckt habe. Und ja, ich nehme an, die Dividenden, die sind stetig weiter zugeflossen. Nachher kann ich noch mal ein bisschen was dazu sagen zu den Änderungen, die sich Anfang Januar ergeben haben. Was ich definitiv weiß, es gab Preferred Shares, die gecallt worden sind, die also zurückgekauft worden sind durch den Emittenten. Das aber auch ja, mit einkalkuliert. Das passiert halt von Zeit zu Zeit. Und ja, da muss ich mal schauen, weil es jetzt bis Juli ja doch noch ein bisschen Zeit ist, ob ich da nochmal einen Ersatz hinterher schiebe. Genau, das ist so ein Dividendendepot. Ja, dann natürlich war für alle Optionshändler bzw. Stillhalter natürlich ja eigentlich schon der Dezember sehr durchwachsen. Der ging bei mir noch. Januar war ein schlechter Monat. Das war auch bei mir so. Ging auch im Februar theoretisch weiter. Das gilt natürlich insbesondere für diejenigen, die die Positionsgrößen etwas überzogen haben und vielleicht sehr aggressiv ihre Puts geschrieben haben. Die haben jetzt natürlich viele Positionen stark unter Wasser oder hohe Rollverluste vor sich herschieben. Das kommt natürlich sehr auf den Einzelfall an. Also ich fahre eine relativ konservative Strategie. Ich habe natürlich auch Buchverluste, weil natürlich auch einige Titel, die ich da im Optionsdepot habe, jetzt runtergegangen sind. Aber rein von der Prämie bin ich, glaube ich, inklusive Dividenden, die ja durch die Preferred Shares da auch im Optionsdepot zufließt, war der Januar ganz leicht im Minus und jetzt der Februar sogar im Plus. Genau, aber natürlich gerade so ein militärischer Konflikt, der erstmal die Kurse schnell in den Keller rauschen lässt und ganz massiv die Volatilität nach oben schnellen lässt, das ist natürlich immer so Gift für diejenigen, die so Derivate halten, also Derivate halt verkauft haben. Ne? Und das war so die Hauptherausforderung. Wobei, jetzt ist das Ganze bequem, weil jetzt steht im Prinzip die Ampel auf Rot im Optionsbereich. Das heißt, neue Sachen mache ich nicht, sondern warte jetzt erstmal, bis sich das Ganze etwas konsolidiert hat und ja, letztendlich der Trend wieder auf ja, aufwärts oder sich wieder aufwärts richtet.
Okay. Ja, es klingt doch ganz angenehm, also dafür, dass wir so turbulente Zeiten haben. Alex, wie war es bei dir?
Ich habe gerade mal geschaut, weil du es angesprochen hast, den Volatilitätsindex, der ist in der Tat in den letzten Wochen ja fast verdoppelt, ne? Von 15 im Januar auf jetzt über 30.
Genau, wir sind jetzt wieder auf dem
Das
Stand, auf dem zweithöchsten Stand, glaube ich, waren wir jetzt neulich die Tage seit Corona, ne? Oder seit dem Shutdown-Crash, wo es dann.
Ja, ich glaube, ganz schlimm war es noch nicht. Ja, okay. Nee, Corona war teilweise bei 62, also
Ja,
das
genau,
so,
da war es
ne?
nochmal
So.
deutlich höher, aber jetzt sind wir schon danach quasi in der
Ja,
Kategorie,
stimmt
ne?
schon. Ja.
Ja.
Ja, ansonsten, ich war jetzt selbst überrascht die letzten Tage. Der Holly schreibt hier, ich soll mal ein bisschen lachen. Ich muss mich auch konzentrieren hier mit den ganzen Bildschirmen, mit den ganzen Sachen, da lacht man halt nicht so viel. Und ich war jetzt auch noch kurz auf Partyfeuer. Muss ja mal gucken, ob ich was erkenne hier. Also ich habe das Jahr eigentlich ganz gut abgeschlossen, mit, lass mich lügen, 33%. Das war eigentlich ganz gut. Wir haben ja mit Lars schon festgestellt, wer weniger wie 30% gemacht hat letztes Jahr, der hat irgendwas falsch gemacht. Dann der Januar mit fast 5%, bis Ende Februar 6,5% und bis heute 9,5%. Also ich bin im Plus, 9,5%. Ich bin überglücklich, aber nicht überrascht. Lachen. Ja, bei mir treibt natürlich das Rohstoffdepot. Ich schaue gerade mal rein, was ich für einen Anteil im Depot habe. Also mittlerweile, also Öl, Minenwerte. Einfach völlig crazy. Ihr wisst ihr ja selber. Ich habe halt das Problem, dass ich jetzt nicht in die Arbeit fahre und Berufsverkehr habe und tanken muss. Aber ich könnte wahrscheinlich die nächsten Jahre umsonst tanken. Ich habe 39% mittlerweile. Mein Depot ist auf 30% ausgerichtet, Rohstoffe und Edelmetalle. Und mittlerweile bin ich bei 39%. Ja, irgendwann werde ich auch mal auscashen müssen. Aber da haben wir noch ganz, ganz viel Zeit. Also die Ölkonzerne drucken ja die Kohle mittlerweile. BP hängt ein bisschen zurück. Optionsscheine, ich habe nur noch 3 aktuell. Die hängen auch gerade ein bisschen zurück. Wegen der Volatilität. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden mit 9,5% jetzt bis zum, was haben wir heute, 2. März. Ja.
Das ist schon echter Wahnsinn, wenn man das so sieht, gerade mit den Ölwerten, die ja massiv abgestraft wurden, zu Beginn von Covid-19. Und wenn man sieht, wo die alle heute stehen. Ich meine, ich habe damals auch kräftig zugekauft und das ist eine absolute Wahnsinnsentwicklung, kann man sagen.
Ja, und selbst was mir noch einfällt, noch als Nachtrag, weil das habe ich jetzt gar nicht auf der Pfanne gehabt, weil das kontrolliere ich ja auch nur einmal im halben Jahr, ist natürlich tatsächlich physisches Gold. Das hat jetzt natürlich auch nochmal deutlich, deutlich angezogen. Silber genauso. Das ist natürlich dann auch eine Position, die Spaß macht. Und der Alex auch hier, hat es ja gesagt, hier mit seinen Ölwerten, das ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel dafür. Ja, im Prinzip diese Kraft der Diversifikation, ja, dass natürlich in bestimmten Bereich was verlierst, ja, wer jetzt natürlich viele russische Aktien hat, ja. Aber dass ich natürlich das Ganze kompensieren kann, indem ich das Ganze eben aufgeteilt habe und dann eben genau beispielsweise mit so einer defensiven Goldposition, die jetzt ihre Stärken ausspielt, da zumindest einen Teil der Verluste wieder einfahren kann.
Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich habe keine China-Aktien, keine Rohstoffaktien, minimal Tech. Also alles, was in den letzten Wochen und Monaten irgendwie in die Beine geknüppelt hat, habe ich irgendwie nicht. Ich habe jetzt nur Value und Dividendenwerte. Ja, also ein paar zyklische Werte wie BASF zum Beispiel, sowas wird natürlich jetzt auch abverkauft. Die leiden natürlich darunter oder Henkel. Aber ansonsten, klar, meine Top 10 sind heute wahrscheinlich genauso wie gestern wieder Rohstoffwerte. Okay, Lebensmittel hier, Versicherung. Ja, also es geht schon. Aber ansonsten dominieren natürlich in der Tat die Rohstoffwerte. Muss auch mal gut sein. Also ich habe es ja auch verdient, ne? Wenn man fleißig da so sein Depot aufbaut, dann möchte man auch mal die, wie sagt man, die Früchte ernten.
Alex, meinst du denn, wir haben bei den Rohstoffen jetzt wieder so einen Beginn des Zyklus? Also wir haben es ja gesehen, zum Beispiel Anfang der 2000er und dann gab es ja wirklich 10 Jahre so einen Gold- und Rohstoffzyklus aufwärts und dann Abwärtszyklus die 2010er Jahre. Meinst du, jetzt dreht sich das Ganze wieder?
Also ich folge ja dem Uwe Bergold. Meine Mitglieder, meine Leser werden es ja wissen. Da mache ich einmal im Monat eine Auswertung.
Kenne ich auch, ja.
Genau.
Der Autor zum Thema Gold.
Ja. Genau, der betreut ja auch 3 Fonds, glaube ich. Kann ich empfehlen, mal googeln, einfach Uwe und Bergold, also wie Gold. Und bei goldseiten.de hat er eine monatliche Kolumne, die ist sehr interessant. Und er spricht von den 4 apokalyptischen Reitern. Das klingt manchmal ein bisschen dramatisch bei ihm. Aber eine, ich sag mal, die Haupthause ist eben die Rohstoffhause. Und an der sind wir jetzt gerade. Und die baut sich eben in den letzten Jahren so auf. Und er sagt immer so schön, das große Finale steht noch vor uns. Und das denke ich halt auch. Also im Moment sieht es ja so aus, dass die durch die Situation in der Ukraine und durch auch Covid viele Konzerne natürlich ihre Investitionen zurückgefahren haben und auch gesagt haben, sie werden auch nicht mehr groß in Öl investieren. Chevron hat die Woche für 3 Milliarden irgendwelche erneuerbaren Energien gekauft. Jetzt musst du davon ausgehen, wenn Putin jetzt schlau ist, also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er schlau ist, aber wenn er jetzt böse sein möchte, dann würde er praktisch die Lieferung von Öl und Gas einfach aufgrund der Sanktionen an Europa einfach zurückfahren oder beenden. Dann kannst du dir vorstellen, was mit dem Ölpreis und mit dem Gaspreis passiert. Der wird in die Höhe schnellen. Und das ist so diese Rohstoffhause, wo man, wenn man so den Uwe Bergold die letzten Jahre mal verfolgt, was der so schreibt, da denkst du dir auch, Mai, was ist denn das für ein Pessimist? Was denkt er sich denn alles für irgendwelche Szenarien aus? Aber das Thema Rohstoffe und diese ganzen langjährigen Zyklen, die bestehen seit Jahrhunderten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie weit das nachzuvollziehen ist. Und deswegen bin ich diesbezüglich d'accord, was er so sagt. Und ich gehe davon aus, wir haben noch lange nicht, wie sagt man, das Top gesehen. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall gut dabei zu sein. Ja, bei mir war so ein bisschen Licht und Schatten, was das Investment angeht. Also ich glaube, Einzelaktien, Alex, ist ungefähr wie bei dir. Die sind auch top, weil ich habe natürlich auch relativ viel Rohstoffkram da drin. ETFs sind okay, die REITs sind unter Wasser und die Kryptos auch. Es liegt bei den REITs so ein bisschen an den ganzen Inflationssorgen, weil die ja auch ganz gut gehebelt sind zum Teil. Und Kryptos sind halt Tech und das ist halt ordentlich abgeschmiert. Wobei die jetzt auch schon wieder gekommen sind. Also ich glaube, ich habe jetzt noch -10% liege ich da noch hinten. Also jetzt nicht im Gesamtportfolio, sondern nur die Kryptos. Aber die waren auch schon mal dieses Jahr bei -25. Also das ist schon wieder alles völlig normal, kann man fast sagen. Also 10-20% im Monat ist ja da kein Thema. Ja, aber ansonsten wird das Jahr auf jeden Fall spannend. Also ich bin ganz zufrieden eigentlich, wenn ich da dieses Jahr mit 5-10% nach Hause gehe, so in meiner P2P-Range sozusagen liege. Die machen ja sowieso immer das Gleiche, die Zahlen aus und sind relativ stabil. Muss man natürlich schauen, wie es jetzt aussieht in Russland, wie viele da baden gehen von den Kreditgebern oder ob alles so weiterläuft wie bisher. Das ist alles noch so ein bisschen dynamisch und nicht absehbar. Aber das wollen wir mal schauen. Aber wir wollen ja so ein bisschen jetzt über die Investments sprechen, die vielleicht in diesem Jahr interessant sein könnten. Und das heißt natürlich für euch, das Investment, was wir dieses Jahr brauchen, das muss auf jeden Fall virensicher sein, das muss inflationssicher sein, das muss bombensicher sein und darf natürlich auch kein Risiko haben und mit einer hohen Rendite. Alex, ich glaube, da hast du doch bestimmt irgendwas für uns, oder? Ich denke, wir gehen jetzt hier so ein bisschen einmal eine Runde, also jeder macht immer eins und ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt auch Fragen stellen, einfach in den Chat zu den einzelnen Investments. Aber Alex, fang doch mal an, was hast du uns Schönes Verstaubtes mitgebracht aus deiner Welt?
Ja, du ahnst es ja schon. Ich habe halt nur langweilige Boomer-Dividendenaktien. Damit bin ich immer noch der Einzige auf der Insel, der sich mit diesem Thema beschäftigt hier auf Kupangan. Niemand hat hier Aktien außer ich. Aber wenn du sagst, 5-10% reicht dir, dann bin ich ja schon durch, oder? Für dieses Jahr.
Wenn's so bleibt, ja.
9,5 könnte ich eigentlich Jahresabrechnung machen. Das wäre schon ganz cool. Okay, ich mache mal kurz mein Handy aus, damit ich die ganzen Nachrichten hier nicht mehr sehe. Also Leute, die mir jetzt hier folgen bei Telegram und so, schreibt einfach bei Lars im YouTube-Chat, dann macht das mehr Sinn. Ja. Dann lenkt es A nicht ab und der Lars kann auch sehen, was ihr gerne wissen wollt. Ich habe zwei Aktien mitgebracht, zwei Dividendenaktien, zwei Aktien, die eigentlich eine sehr gute Dividendenkontinuität haben. Und mit welchem Wert fange ich denn an? Ich fange mal an mit Dick Asset, zu finden im SDAX. Und ich sehe Dick Asset als Alternative zu vielen REITs. Oder REITs, könnt ihr euch wieder streiten. Hier geht es darum, Dick Asset macht in Büro- und Gewerbeimmobilien und macht dies nicht nur für eigene Rechnung, sondern auch für externe Kunden. Und die unzähligen Liegenschaften, das sind so Kaufhausketten, Supermärkte und Behörden und auch Museen. Also das ist eigentlich ein ganz guter Mix. Und sie haben sich jetzt noch aufgebaut, einen Logistikbereich. Warum auch immer, offensichtlich rechnet sich das, wenn man so große Hallen anmietet oder man ist dort flexibel in der Vermietung. Und Kunden von Dick Asset sind unter anderem Versicherungen und Pensionsfonds, also die machen praktisch nicht wie der Investmentpunk für sich selber seine 500 Immobilien-Eigentumswohnungen, sondern sie machen das praktisch für viele institutionelle Anleger. So, und was mir bei Dick Asset gefällt, im Gegensatz zu REITs, ist, dass sie eben ihre Gewinne nicht, ich glaube 90%, oder Luis, muss man nicken, bei REITs ihre Gewinne ausschütten müssen, ja, sondern sie sind flexibel. Im Moment zahlen sie auch einen hohen Anteil aus, aber im Vergleich zu vielen REITs haben sie noch eine gute Wachstumsstrategie. Die Nettogewinnmarge ist hoch, der Verschuldungsgrad habe ich aufgeschrieben bei gut 62%. Und das Umsatzwachstum liegt in den letzten 5 Jahren bei 9% und der Gewinn bei 30%. Also hier gibt es noch richtiges Wachstum in dem Bereich, findet man selten. Und durch die Flexibilität bei den Ausschüttungen bin ich zum Beispiel, wenn ich mir ja so manche REITs anschaue, da denke ich mir, was bringen mir 12% monatlicher Dividendenertrag, also monatliche Ausschüttung und 12% im Jahr, sage ich mal, wenn du dann am Ende durch den Kursverlust das alles irgendwie dann doch selber bezahlt hast. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das Unternehmen ist auch über 1 Milliarde bewertet, ich glaube 1,2 Milliarden. Und Dividendenrendite mittlerweile 5,2%. Und das Interessante bei der Aktie, sie hat unter anderem auch bei uns beim Dividendenalarm ein Kaufsignal. Das ist zwar noch nicht so ganz fortgeschritten, aber zumindest läuft der Wert, habe ich es aufgeschrieben hier, seit mehreren Monaten, über ein Jahr in der Range zwischen 14 und 16 Euro. Und jetzt sind wir wieder am unteren Ende des Bandes. Und daher denke ich mir, ist es durchaus interessant, dort vielleicht mal sich mit einer Tranche zu platzieren. Ansonsten, Kursziele der Analysten gehen von 19 bis 24 Euro. Da ist noch ordentlich Potenzial. Und ich glaube, im Moment habe ich lieber eine Dick Asset als irgendwelche unbekannten REITs im Depot, die aufgrund von Zinsanhebungen vielleicht deutlich stärker belastet sein werden in Zukunft und die Gewinne wahrscheinlich und die Dividenden aufgrund dessen vielleicht auch etwas abschmelzen könnten. Ja. Mhm. Super Tipp von mir.
Klingt auf jeden Fall interessant. Bevor wir weitermachen, kam hier gerade noch eine Frage aus dem Chat, wo aktuell dein Indikator steht. Ich glaube, ich habe geantwortet bei 56, das ist eine neutrale Phase, oder?
Schauen wir mal. Also der heutige Tag muss ja berücksichtigt werden. Also das ging ja wieder zu hier, während ich hier Bier trinken war.
Such es mal raus. Wir machen jetzt erst mit Luis
weiter. Ja, genau, mach mal weiter. Ich suche das mal raus.
Ja, ich habe mal was ganz anderes mitgebracht und bin mal aus der Börse rausgegangen. Und ja, Lars, du hast ja gesagt, etwas, was ausfallsicher ist, ja, Inflation oder vor inflationären Entwertung schützt und trotzdem noch eine anständige Rendite, also zumindest abliefern kann. Und ich bin mal in ein ganz anderes Segment gegangen, nämlich in das Segment Freizeit bzw. Urlaubsgestaltung. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber jetzt mal.
Urlaub bräuchte ich auch mal wieder.
Richtig, ne? Und wenn man jetzt mal so den Durchschnittsdeutschen betrachtet, was glaubt ihr, was in den zukünftigen Jahren für Urlaubstrends in Deutschland vorherrschen könnten?
Inlandsurlaub.
Inlandsurlaub auf jeden Fall. Maximal 150 Kilometer, keine Fernreisen, nichts mit Flüge.
Bingo. Sowas. Genau das war auch so ein Punkt. Einmal durch die Umweltdebatte, egal wie sinnig oder unsinnig man die findet, wird der Trend auf jeden Fall Richtung Inland gehen. Ja, und ja, natürlich durch die bekannten anderen Faktoren auch, wobei ich denke mal, dieses die Reiserestriktionen, die fallen entsprechend weg, aber tatsächlich Inlandsurlaub. Aber auch, sagen wir mal, der demografische Wandel wird natürlich dafür sorgen, dass mehr und mehr Leute weniger weit und dann eher im Nahbereich bleiben. So, nun ist natürlich klar, es gibt klassische Urlaubsregionen in Deutschland, die sind natürlich recht überteuert. Ja, ich denke mal, auf der Insel Sylt wird es schwierig. Aber es gibt auch andere Gebiete, die, ja, muss man sagen, noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf sind, fast schon im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein solches Gebiet ist tatsächlich genau bei mir vor der Haustür. Also ich bin in einer halben Stunde im Oberharz. Und wenn man sich mal den Harz eben ansieht, dann war das ja bis tatsächlich zum Fall der Mauer eine sehr beliebte Urlaubsregion, die danach aber tatsächlich nach der Grenzöffnung schlagartig an Popularität verloren hat. Und dementsprechend, ja, ist dort auch, ja, hat dann eben dieser Dornröschenschlaf Einzug gehalten. Ja, das heißt, da wurde auch nicht mehr viel investiert, also die Besucherzahlen zurückgegangen, etc. pp. Und das hat dazu geführt, dass Stand jetzt dort eine Vielzahl von Immobilien nach wie vor zu, muss man sagen, absolut relativ betrachtet, sehr günstigen Preisen zu erwerben sind. Und zwar durchaus in, ja, diesen klassischen, attraktiven Naturlagen. Ja, also kleine Städtchen mit weiter Aussicht, mit hohem Erholungswert, wo aber trotzdem vor Ort alles so ist, was man benötigt. Und der Punkt ist eigentlich, hier muss man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Warum? Weil es gibt auch Orte mit so 70er-Jahre-Bausünden, wo dann einfach irgendwelche groben Kästen gepflanzt worden sind, dann neben so einen alten Fachwerkkern. Das ist natürlich pottenhässlich. Das bekommt man auch nicht vernünftig verkauft. Da sind die Preise auch total im Boden. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Hausgelder da ganz hoch sind, um solche Objekte natürlich dann weiter zu betreiben. Ja, aber wenn man eben so ein bisschen schaut und dann eben in die beschaulichen, schönen Orte guckt, da findet sich dann hier und da doch noch eine interessante Immobilie. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir eben für dieses Jahr vorgenommen habe, dort mal eben die Angel auszuwerfen und eben zu schauen, eben in den einschlägigen Orten, auch die mir oder uns auch persönlich als Familie gut gefallen. Ja, wir sind ja auch öfter im Jahr dort und verbringen das eine oder andere Wochenende da in einer einsamen Hütte. Und tatsächlich so ein bisschen ins Urbane zu gehen, also sprich Kleinstadt, Dorf, aber klar mit Freizeitausrichtung, weil ich persönlich auch der Meinung bin, dass das Gebiet über die Jahre wieder auf jeden Fall kommen wird. Es ist auch, muss man sagen, wunderschöne Landschaft und man versteht wenn man dort dann auch mal morgens dann guckt, wie so die Nebel, die Berge und Bäume so hoch wabern, dass Goethe hier zum Faust inspiriert wurde auf seinen zahlreichen Wanderungen. Also es ist wirklich ja auch von der Natur her wunderschön, auch von vielen Freizeitaktivitäten. Übrigens nicht nur im Winter mit Schneefall und Skifahren, sondern beispielsweise auch, was sie jetzt in den letzten Jahren stark ausgebaut haben, ist, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Sportart heißt, aber so diese Mountainbiker, die die Berge runterfahren. Also da gibt es auch richtig viele Parcours und Wettbewerbe und sowas. Also es ist
Ist
mittlerweile
das
auch.
heißt Mountainbiken, heißt das?
Nee, es hat aber nochmal so einen speziellen Namen. Diese Sportart im Prinzip, so Abfahrt, aber eben im Fahrrad und über so Stock und Stein, ja. Und ja, da werde ich auf jeden Fall meine Angel auswerfen. Und das Schöne ist ja, selbst wenn man das dort ja mal nicht vermietet hat, egal ob temporär oder für längere Zeit, dann kann man das ja auch selber eben nutzen. Und ja, wer weiß, dann auch in ein paar Jahren vielleicht dann auch selber dann als schönes Refugium nutzen, wenn einem zu viele Leute dann doch auf den Senkel gehen.
Okay, also ein ganz bodenständiges Immobilieninvestment.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn ich auf Harz wäre ich nie gekommen. Nie wäre ich auf Harz gekommen.
Ja, das ist doch mal auf jeden Fall eine super interessante Sache. Willst du das dann über Airbnb vermieten oder hast du da schon einen Plan gemacht?
Ja, der erste Punkt wäre natürlich, ein Objekt zu suchen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, weil zum Beispiel, und das kann man auch kombinieren, es gibt eine kleine Stadt im Harz, nennt sich Clausthal-Zellerfeld, ist eben genauso auch ein eingeschlafener Ort, aber hier ist das Interessante, Clausthal-Zellerfeld hat eine oder ist im Verhältnis zur Einwohnerschaft die größte Universitätsstadt Deutschlands, weil die haben tatsächlich eine Bergbauuni dort. Und ist auch die Uni deutschlandweit mit dem höchsten Anteil ausländischer Studenten. Also die hat wirklich ein hohes Renommee für so Ingenieursberufe und alles, was so mit Bergbau zu tun hat. Und da kann man natürlich überlegen, naja, wenn ich da drumherum ist aber auch Wintersport beispielsweise. Und da kann man natürlich auch überlegen, ob man sich da entsprechendes Objekt holt, was man dann alternativ natürlich an Studenten vermieten kann oder eben an Touristen. Der Punkt ist natürlich, oder der Knackpunkt, den ich sehe, ist natürlich, da mache ich mir auch keine Illusion, ist natürlich, sich Leute zu suchen, die, also quasi ein Hausmeister und eine Putzkraft, die dann das Objekt in Ordnung bringen, ja, wenn ja jemand dann da eben das Ganze verlassen hat. Ja, und da brauche ich natürlich zuverlässige Leute, die das dann auch ordentlich machen. Das ist natürlich ein Vorteil, ich bin da relativ in Nähe, ja. Also ich wäre dann in relativ kurzer Zeit da und könnte mich dann gegebenenfalls dann selber vergewissern, ob das alles soweit passt. Ist natürlich was anderes, als wenn du in München sitzt und das Ganze überwachen möchtest, ne? Aber klar, Airbnb wäre eine Möglichkeit, gibt natürlich auch viele Portale, regionale Portale und weiß ich nicht, Harztourismus etc. pp. Ja.
Okay. Die Sportart heißt übrigens Downhill, wurde gerade im Chat gesagt.
Downhill. Ja, vielen Dank.
Genau.
Ja.
Und da kam jetzt noch eine Frage von dem Raban. Ist das steuereinfach? Aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das ist keine gute Idee bei Luis.
Ja, die Putzfrau und Steuer, das sind so zwei Sachen, ne?
Ja, ich glaube, also du musst ja sehen, das muss natürlich dann trennen, weil das natürlich dann gewerbliche Einkünfte sind, sobald es eben touristisch vermietet. Wenn es jetzt an Studenten vermietet ist, dauerhaft, dann natürlich nicht. Dann sind es normale Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Ich bin mir sicher, du hast da schon irgendeine Idee, wie du das
Man muss
möglichst
dann schauen, wie
steuereinfach.
man das einfach gestaltet.
Ja, genau. Gut,
Einfach.
kommen wir ja
Ich
zu.
habe mir den Namen noch nicht mal merken können. Klaus Hennigsdorf oder was? Wie soll das einfach sein?
Clausthal-Zellerfeld.
Ah, Klaus Tatz. Ich glaube, morgen früh weiß ich.
Ich werde es nicht in die Shownotes packen.
Ja, genau.
Okay, kommen wir zu meinem ersten Investment. Meine Community wird es wahrscheinlich schon kennen, aber für euch ist es mit Sicherheit neu. Und zwar war ich über den Jahreswechsel in Oslo und habe mich da in ja, ein Investment eingekauft mit dem Namen Bullride. Und zwar geht es dabei um einen Marktplatz für E-Scooter. Und die Idee dahinter ist, wir haben den Marktplatz für die E-Scooter, wir haben dahinter die Verleihunternehmen, die ihr auch kennt, wo man jetzt halt über die App einen E-Scooter leihen kann und damit rumfährt. Und wir haben auf der anderen Seite halt uns Investoren. Und ich als Investor kann dort einen Scooter kaufen, der gehört auch komplett mir. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie einen Anteil an dem Scooter, sondern der gehört wirklich dir. Du kannst den abholen, wenn du Lust hast. Und dieser wird über den Marktplatz an die Verleihunternehmen vermietet und du bekommst dann halt deinen Anteil an der Miete davon. Und der fährt halt den ganzen Tag rum und soll sich halt dann nach 1 bis 1,5 Jahren circa wieder refinanziert haben. Und diese Scooter haben eine Laufzeit von circa 3 Jahren. Also nach 3 Jahren werden die dann von der Straße wieder genommen, weil die dann unbrauchbar sind. Und du kannst dir dann halt theoretisch von deinem Erlös, wenn du möchtest, 2 bis 3 neue Scooter kaufen. Und der große Vorteil, den dieses Investment hat, ist halt, dass es offensichtlich ein Vermögenswert ist, der komplett dir gehört. Und man hat jetzt nicht einfach wie bei den P2P-Plattformen eine Forderung für irgendetwas, für irgendwie einen Kredit, den man dann zurückbekommen könnte und muss dann nicht hinterherrennen, sondern du hast wirklich einen Vermögenswert, der per Rechnung dann dir gehört und mit dem du auch theoretisch machen kannst, was du willst. Aber du trittst den halt ab für die Vermietung an das jeweilige Verleihunternehmen. Das Ganze ist noch ein super neues Konzept. Es ist quasi konkurrenzlos, gibt es ansonsten nirgendwo sonst. Der einzige Grund, warum ich da eigentlich investiert habe, weil ich daran glaube, ist, dass ich den Gründer schon ziemlich lange kenne. Ich arbeite selber schon mit dem 8 Jahre lang zusammen. Und ich fand die Idee so cool und es macht für mich total Sinn. Und deswegen habe ich mir dann ein paar Scooter mal gekauft. Und die Saison startet jetzt. Man muss dazu wissen, die Scooter, die sind im skandinavischen Bereich aktuell. Das heißt, in Norwegen und in Finnland. Und die fahren nicht das ganze Jahr so wie bei uns. Das heißt, die haben nur Saison von Mitte März bis Oktober, November. Und dann gehen die halt von der Straße. Ansonsten würden die Dinger halt keine 3 Jahre durchhalten, weil die dann von Salz kaputt gemacht werden. Oder halt ja durch irgendwelche Unfälle, weil die Leute dann im Winter offensichtlich nicht damit fahren können beim Schnee. Das heißt, man hat nur eine recht begrenzte Saison und man hat Zeiten dazwischen, wo die Scooter halt gar nichts verdienen. Aber auf der anderen Seite verdienen sie dann halt in den Sommermonaten dann entsprechend mehr, weil sie ja auch, es gibt ja in vielen Orten nicht so eine richtige Nacht oder eine sehr, sehr kurze Nacht. Daher werden die vielleicht auch teilweise sogar 24/7 gefahren. Ja, genau, das ist mein erstes Investment. Mal was ganz anderes. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich habe mir die Scooter Anfang Januar gekauft. Bis jetzt sind sie noch nicht auf der Straße, das heißt, verdienen noch kein Geld. Aber das soll jetzt Mitte März passieren. Und theoretisch ist es auch so, dass neue Verleihunternehmen jetzt dazukommen können. Ich glaube, die haben jetzt einen an der Angel aus Großbritannien. Das heißt, für die Verleihunternehmen selbst ist das halt wieder eine Möglichkeit, sich über die Investoren die Flotte zu finanzieren, wenn man so möchte. Und das Coole ist auch, der Scooter selbst, der kann ruhig kaputt gehen, aber du bist halt immer an dem Ertrag der gesamten Flotte beteiligt. Das heißt, wenn dein Scooter jetzt kaputt geht, aber die gesamte Flotte irgendwie aus 400 Scootern besteht, dann verdienst du halt trotzdem weiter mit, obwohl dein Scooter jetzt eventuell nicht mehr benutzt werden kann. Das ist auch ein ganz cooles Sicherheitskonzept, was dahinter steckt. Also dir kann tatsächlich recht wenig passieren, es sei denn, es fällt die gesamte Flotte aus oder das Unternehmen ist vielleicht insolvent, wobei man da ja halt den Vorteil hat, dass man halt am Ende den Vermögenswert hat. Das ist ja das große Ding dabei. Ja, das ist mein erstes Investment.
War ich ja deinen Podcast immer dann der Alex zuerst, der hat sich vorher gemeldet.
Kann man ja im Podcast überhaupt nicht sehen, ja. Na, ich wollte nur mal, weil du es gerade angesprochen hast, ich erinnere mich, wo ich noch in Berlin war jetzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Da werden die Dinger immer in die Spree geworfen.
Ja, ich wusste, dass das kommt.
Ja, und da dachte ich mir auch, warum, also, aber jetzt hast du es ja gleichzeitig schon erklärt, da bin ich ja ganz froh, dass du da trotzdem noch dein Geld kriegst.
Ja, das Witzige ist, das habe ich mir auch erklären lassen, das passiert auch in Norwegen hin und wieder, die sind nicht so rabiat damit wie bei uns, aber die Dinger gehen nicht kaputt, also die werden geborgen und solange das kein Salzwasser ist, werden die Teile 2-3 Tage getrocknet und gehen dann wieder auf die Straße. Wusste ich auch nicht, also die haben mir Fotos geschickt, da war wirklich, die haben Taucher engagiert, die dort tauchen gegangen sind und die haben die Dinger rausgeholt. Die Kosten übernimmt dann der Mieter natürlich, wenn der gefasst wird und ja, dann gehen die Dinger wieder auf die Straße.
Ach ja, sehr, sehr, sehr widerstandsfähig, die Geräte. Ja. Wobei, die Skandinavier sind ja bekannt dafür, mit fremdem Eigentum deutlich pfleglicher umzugehen. Das fällt mir auch mal wieder sympathisch auf, wenn ich dann da bin.
Ich finde das auch total witzig. Also,
in Schweden bin beispielsweise, ja.
Bei dieser ganzen Diskussion um Bullride, ich habe so viele Kommentare bekommen und echt viele haben einfach, die größte Angst ist wirklich, was ist denn, wenn die irgendwelche randalierenden Leute die Dinger kaputt machen? Das ist echt die größte Sorge von allen. Das ist echt
der Wahnsinn. Deutsche Touristen dann mal finden. Ja, aber eine andere Frage, was mir nämlich direkt in die Spree war mir da gar nicht eingefallen, mir ist was anderes eingefallen, nämlich, dass immer mehr Städte ja die Scooter verbieten. Und das ist ja, glaube ich, so, dass, oder wäre jetzt aus meiner Sicht so ad hoc aus dem Bauch raus, das größte Risiko für so ein Scooter-Verleihgeschäft.
Ja, das kann natürlich passieren, aber ich glaube, das ist jetzt in Norwegen bzw. Finnland nicht so aktuell. Und zudem haben die auch, also es ist jetzt nicht so, dass die Städte da überflutet werden mit Scootern, sondern die haben immer ein bestimmtes Kontingent. Das heißt, weiß ich nicht, auf einer Stadt maximal 500 Scooter und die werden dann halt aufgeteilt unter den verschiedenen Anbietern.
Also wie Taxilizenzen, ja.
Genau, richtig. Deswegen werden die sehr wahrscheinlich da nicht verboten werden, kann ich mir nicht vorstellen. Die sind da schon ziemlich streng. Jetzt weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber zumindest da glaube ich da nicht dran.
Ja, und also in Bangkok gibt es keine, habe ich gesehen. Aber da haben die auch keine Straßen, wo man damit fahren könnte.
Ich wollte gerade sagen, das macht ja auch keinen Sinn, ja.
Nee. Und in Singapur funktioniert es komischerweise. Da gibt es nämlich Abstellflächen, dann stehen die da auch da, die wirft keiner irgendwo hin. Also ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass man einfach nur vernünftige Regeln machen muss und sagen, wenn ihr das betreiben wollt, dann muss das so und so funktionieren. Und wenn es das nicht gibt, weil die Leute da in den im Senat oder wo auch immer der sitzt und da entscheidet, keine Ahnung von irgendwas haben, und die Stadt einfach nur überflutet wird mit dem ganzen Schrott, dann sieht es am
Ende genauso aus. Ja. Aber Alex, das kannst du nicht Singapur auch nicht wieder mit Berlin vergleichen, ja?
Ja, stimmt, ja.
Also der Asiate an sich, der ist halt so höflich, der würde niemals auf die Idee kommen, also so ein Ding überhaupt in den Fluss zu schmeißen und auch nicht einfach irgendwo stehen lassen, sondern der wird natürlich auf der zugewiesenen Fläche hinstellen, ja, ohne dass man ihm das irgendwo sagt. Ja,
ja, bei Singapur ist natürlich noch die andere Sache, die Strafen sind so extrem hoch, das wird sich vermutlich auch keiner trauen.
Ja.
Ja, es gibt gerade eine Frage aus dem Chat, beziehungsweise einen Kommentar, wirklich schade, hat auch schon seit ein paar Wochen auf der Seite geschaut und leider gibt es keine neuen Scooter. Ja, das ist das Problem, also die haben jetzt nicht ständig Scooter da, weil die müssen ja auch irgendwie untergebracht werden. Ich habe es gerade schon gesagt, also die Städte sind halt, haben ein bestimmtes Kontingent und die haben jetzt auch nicht, die beliefern auch nicht alle Städte, deswegen muss man halt immer auf die Order warten. Die sind halt so schnell weg tatsächlich. Aber der nächste Order, der soll jetzt kommen, der nächste Container mit Scootern irgendwie Mitte März für die nächste Lieferung. Also da bleib auf jeden Fall up to date. Und ich verschicke es auch über meine Community, sobald ich das herausbekomme, wenn es die nächsten gibt. So. So, nicht zu viel über Scooter reden, sonst haben wir uns die Zeit davon. Alex, wie wäre es mit deinem zweiten Investment?
Ja, das zweite Investment kommt auch aus der Boomer-Region als Aktionär hier für Leute, die gern Aktien halten wollen. Ich kann halt nur Dividendenaktien, ansonsten kann ich halt nichts. Hier geht es um Fresenius, dürfte ja jeder kennen. Europas größter Gesundheitskonzern, würde ich jetzt mal so sagen. Sehr diversifiziert aufgestellt und die Quartalszahlen haben fast in allen Punkten die Analystenschätzungen übertroffen und trotzdem wurde die Aktie extrem abverkauft. Und ich habe einen Kommentar gefunden von einem Analysten aus Österreich, von der Raiffeisenbank. Den kann ich ja mal kurz vorlesen. Die Bewertung von Fresenius spiegelt nicht adäquat das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter dieser Erträge wider. Auf Basis der Kennzahlen des nächsten Jahres erzielt Fresenius aktuell massive Bewertungsabschläge von bis zu 63% gegenüber der Peer Group. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Das heißt, Fresenius hat extremes Aufholpotenzial. Und im Moment ist es so, dass die Verschuldung, finde ich, im Rahmen ist. Aber der CEO selber gesagt hat, wir können mit dieser aktuellen Verschuldung einfach nicht in unser künftiges Wachstum reinvestieren. Das heißt, sie haben sich bereit erklärt, Anteile an ihren Beteiligungen abzugeben, zum Beispiel Fresenius Medical Care. Dort haben sie aktuell die größten Schwierigkeiten. Da geht es gerade wegen Covid um Patientenübersterblichkeit. Was haben wir noch? Pandemiebedingter Schwierigkeiten, höhere Personalkosten und. Da würden sie jemanden, einen Investor mit ins Boot holen, wenn das Angebot stimmt. Das sind so News. Da würde die Aktie sofort einen Sprung nach oben machen, wenn sich dort jemand findet. Und der Abverkauf ist extrem. Du kannst praktisch die Fresenius-Aktie, ich habe mal nachgeschaut, der Umsatz ist heute genauso hoch wie 2017. Der Gewinn ist auch genauso hoch wie 2017, also plus minus 6 Euro jetzt mal. Der Unterschied ist, dass die Aktie 2017 fast 70 Euro gekostet hat und heute kostet sie unter 30. Also der Markt war bereit, 70 Euro zu bezahlen für die Erträge und für die Umsätze, die die Aktie erzielt hat. Und ich denke, da werden wir auch wieder hinkommen. Also eine Verdopplung ist bei 60 Euro, das heißt 10 Euro Bonus, die schenken wir uns. Und ein Dividendenaristokrat aus Deutschland mit Verdopplungspotenzial. Also ich habe heute gekauft, kann ich so sagen. Meine Mitglieder haben es ja gesehen. Für mich ist das absolut eine Top-Aktie, die vielleicht momentan leidet, aber die Leidensphase ist sicherlich irgendwann vorbei. Ein Punkt noch hier, Kursbuchverhältnis, Kursbuchmultiple liegt bei unter 1. Also das ist ein absolut krasser Wert.
Woran liegt das, dass die so krass unter Wasser gekommen sind die ganzen Jahre? Also wenn die so krass unterbewertet sind? Ich meine, die laufen ja schon die ganze Zeit.
Ja, aber in den letzten Monaten oder sind ja schon 2 Jahre mittlerweile, drückt natürlich das Covid-Geschäft ordentlich. Und sie haben eine Holdingstruktur gewählt, die am Markt nicht so gut ankommt mit den ganzen Einzelfirmen und Unterfirmen. Und da haben sie sich jetzt wohl bereit erklärt, das mal aufzubröseln. Das Problem ist, solange sie sich nicht committen, wie genau das aussehen soll, ist das halt eine Ungewissheit, die der Markt irgendwie schlecht einschätzen kann. Aber wie gesagt, ich bin da zuversichtlich, ich bin ja noch jung, ich habe Zeit, ich kann abwarten und die nächsten Quartale gibt es bestimmt auch bessere News. Und Covid ist ja anscheinend auch vorbei. Ich lese gar nichts mehr in der Zeitung. Also ich denke mal, Fresenius wird bald bessere Zeiten erleben.
Ja, hier kommt gerade noch eine Frage aus dem Chat. Fresenius SE oder Fresenius Medical Care? Ich nehme an, du redest über Fresenius SE, ne?
Genau, ich rede von Fresenius, weil also Fresenius Medical Care ist für mich jetzt kein Investment, weil dann kann ich ja durch die Beteiligung mit Fresenius einfach besser diversifizieren.
Ja, ich habe sie tatsächlich auch schon, ich habe es im Chat eben schon gesagt, auch schon lange auf der Watchlist, aber irgendwie, naja, ich mag dann doch die Nicht-Jahresausschütter doch ein bisschen lieber als die langweiligen deutschen Werte. Es dauert immer so lange, bis da mal was auf dem Konto landet. Aber klar, 100%, wenn es wieder auf den alten Wert geht, ist natürlich auch nicht schlecht, kann man mitnehmen. Macht sich auch gut als Marketing für dich.
Ja, das funktioniert schon ganz gut.
Gut, dann kommen wir zu Luis mit deinem nächsten Investment.
Ja, auch bei meinem zweiten Investment habe ich jetzt keinen klassischen einzelnen börsennotierten Wert, sondern möchte so ein bisschen Interesse wecken, nicht ganz uneigennützig für eine bestimmte Anlageklasse oder Gattung. An euch mal die Frage, was glaubt ihr oder kennt ihr namentlich oder zumindest mal schätzen, aus welchem Jahr aktuell der börsennotierte Fonds, der am ältesten ist, stammt?
So ein DWS-Ding bestimmt, oder? So ein alte Leute-Ding da.
Aus welchem Jahr ist ja die Frage. Mal sagen, so 1920?
99.
1999?
Noch älter, oder wie?
Ja, also um es kurz zu machen, tatsächlich der älteste börsennotierte Fonds, der aktuell noch handelbar ist, ist in London notiert und wurde aufgelegt im Jahr 1868.
Ja. Ja, sage ich das.
Schon einiges auf dem Buckel und das ist der sogenannte Foreign and Colonial Government Trust. Und damals quasi ein Emerging Markets Fonds, weil er nämlich in den neuen Industrien in den USA angelegt hat. Und das war natürlich für aus Sicht der Engländer war das seinerzeit ein Schwellenland, ne, war auch nach dem Bürgerkrieg. Und dem hat sich eben dieser Fonds verschrieben. Und das Besondere ist, er repräsentiert tatsächlich eine Fondsgattung, die hier bei uns so völlig unter dem Radar läuft in Deutschland. Jetzt vielleicht bei unseren Zuschauern nicht so ganz. Jetzt bei denen, die mich nachverfolgen oder allgemein auch hier den Einkommensinvestoren-Podcast natürlich auch nicht. Aber die Rede ist von diesen klassischen Closed End Funds. Ja, hier in Deutschland kennen wir ja auf der einen Seite die klassischen Investmentfonds, ja, die es hier über Deka oder Union Investment oder andere Anbieter gibt, ja, wo ich eben einmal am Tag die Anteile über den Tresen der Fondsgesellschaft handeln kann. Das heißt, da wird dann immer ermittelt, naja, wie ist denn so der aktuellen Vermögenswerte? Dann wird eben geguckt, wie viele Anteile laufen um und dann, was ist eben ein Anteil wert? Und dann kann ich eben einmal am Tag tauschen. Oder ich habe eben die ETFs. Und bei den ETFs ist es ja so, dass diese Market Maker, also mit dem Emittenten, jetzt vertraglich verbundene Banken und Broker dafür sorgen, dass eben der Kurs des ETFs möglichst eng am Kurs des Index klebt. Ja, hier ist ja das Ziel, es soll ja möglichst geringe Abweichungen geben. So, und aus der angelsächsischen Welt, eben kommend aus England, 1868, hat sich eben nicht nur in England, sondern auch in USA, in Kanada, selbst in der beschaulichen Schweiz eben, dieses Instrument des Closed End Fund etabliert, also ein börsennotierter Fonds, der aber nicht durch Market Maker kursmäßig gesteuert wird. Das heißt, hier bemisst sich der Kurs tatsächlich allein nach Angebot und Nachfrage. So, und was ist jetzt das Interessante daran? Das Interessante daran ist, dass ich hier natürlich zum einen eine super breite Palette an Möglichkeiten habe zu investieren. Das heißt, ich habe hier wirklich auch verschiedene Klassen, ja, von Standardaktien, Dividendenaktien, Wachstumsaktien, Anleihen, dann Lars, du hast ja auch mal hier erwähnt, zum Beispiel diese Muni-Bonds, da gibt es ja auch Closed-End-Funds, diese Muni-Bonds, also US-amerikanische Kommunalanleihen investieren. Oder ich hatte ihn ja auch mal hier erwähnt, den Hypnose Songs Fund. Kannst du gleich nochmal was zu sagen, Alex? Der halt in Liedrechte oder Musikrechte investiert. So. Und das Interessante ist jetzt gerade jetzt in der jetzigen Konstellation, dass eben dann, wenn wir so einen Schock haben und die Kurse mal runtergehen, insbesondere bei diesen Closed-End-Funds, die Kursabschläge im Vergleich zum inneren Wert auseinandergehen. Ja, also immer dann, wenn wir uns im Korrektur- oder gar Crash-Modus befinden, das war zuletzt eben im Frühjahr 2020 der Fall, jetzt 2 Jahre später wieder so im Schnitt, dass wir eben im Prinzip den Dollar oder das Pfund für 80 oder 75 Pence oder Cent kaufen können. Ja, und das geht eben bei den klassischen Fonds nicht. Das geht eben auch nicht bei den ETFs, weil es eben die Market Maker gibt, die dafür sorgen, dass genau das nicht passiert. Und wer sich eben für dieses ganze Thema interessiert, ist aktuell eben gute Möglichkeit zu schauen, wenn ich, also insbesondere dann, wenn ich natürlich einkommensorientiert vorgehe, weil viele dieser Closed-End-Funds sind eben tatsächlich ja letztendlich Cashflow-orientierte Vehikel. Also da geht es darum, regelmäßig etwas auszuschütten. Und ja, hier besteht eben die Möglichkeit, aktuell gibt es eben viele Fonds, die wirklich qualitativ sehr gut aufgestellt sind, zu einem deutlichen Abschlag kaufen. Und dieser Abschlag ist dann auch so groß, der kompensiert dann locker die Tatsache, dass sich hierbei natürlich um aktiv gemanagte Fonds handelt, die natürlich teurer sind als, also sein können, nicht immer. Ja, es gibt auch einige sehr, sehr günstige, aber in der Regel teurer sind als eben ein entsprechender ETF. Aber das kann ich natürlich ja, damit umgehen. Und ich habe so nochmal einen risikolosen Hebel auf meine Rendite, ja, weil ich kaufe im Prinzip ein gesamtes Wertpapierportfolio im Wert von 100 für 80. Ich bekomme aber auch die Dividende für 100. Ja, das heißt also hier aktuell gute Einstiegsmöglichkeiten. So, und der Grund, warum ich jetzt keinen einzelnen Wert nenne, könnte ich jetzt natürlich machen. Aber da habe ich mich auch hier mit dem Anton Neupel, mit dem ich den Einkommensinvestoren-Podcast mache, mal ausführlich darüber unterhalten. Kann man überhaupt so eine Strategie in dem Bereich fahren bei Closed-End-Funds wie bei ETFs, wo man sagt, ich kaufe mir einen Welt-ETF und das war's, ne, so ein FTSE All World ETF. Und das war der Meinung, das geht hier eben nicht, weil ich eben doch aktiv gemanagte Portfolios habe und wir hier so zum Schluss gekommen sind, also so, ja, 10 Stück sollte ich mir schon ins Portfolio legen. Die kann ich dann aber sehr automatisiert laufen lassen. Mache ich ja selber auch. Und jetzt kommt noch der Punkt, warum ich das jetzt natürlich nicht ganz uneigennützig erwähne. Aber ich habe zwar, der Lars hat es mir erlaubt, das hier zu bringen. Und zwar habe ich genau zu dem Thema zusammen mit dem Anton über das letzte Jahr Buch verfasst. Das nennt sich Close-End-Funds verstehen und bewerten, ist ab sofort vorbestellbar, tatsächlich auf Amazon. Das passt also zeitlich jetzt hervorragend. Kommt mal wieder über den Finanzbuchverlag und lieferbar ab dem 22.03. dann in der Druckversion. So, das ist mein kleiner Ausflug in so ein kleines Fondsegment.
Okay, ja, super. Also ich finde die Close-End-Funds ja auch super, super spannend. Ich habe auch einige und ja, bin gespannt auf das Buch.
Das werde ich natürlich bei Zeiten verschicken. Und das Interessante ist auch hier wieder, es gibt tatsächlich auf dem deutschsprachigen Markt kein Nichts. Buch zu dem Thema. Ja, genau. Und das fanden wir dann auch wirklich überraschend, weil international das Segment sehr groß ist. Und was bei den Recherchen übrigens auch überrascht hat, das hätten wir auch nicht gedacht, nach wie vor ist der Finanzmarkt London also von der Anzahl der Fonds größte in dem Segment und nicht die USA. Also da gibt es doch eine Vielzahl von Werten. Auch ja eben solche abgefahrenen, wie eben der Hypnose Songs Fund. Ja. Mhm. Und das geht eben auch nur über Closed-End-Funds. Ja, ich werde ja keinen ETF finden auf Musikrechte oder ähnliche Sachen. Ja.
Aber ist der Hypnose Songs Fund, ist ja nicht, ist das ein CEF?
Ja, die rechtliche Hülle ist ein Closed-End-Fund, ja.
Okay. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie irgendwas anderes, Trust-mäßig oder er heißt ja zumindest auch Trust. Ich dachte, das wäre irgendwo ein anderes Konstrukt.
Ja, es gibt einige Damen, ne? Also den ich ja eben erwähnt habe, der hieß ja auch Foreign and Colonial Government Trust und nicht Fonds. Aber das ist im Namen halt häufig auch aus traditionellen Gründen der Fall. Und häufig gibt es auch Konstrukte, die sind mal als Trust aufgelegt worden und dann sind sie umgewandelt worden, eine Börse notiert und dann haben sie auch den Namen beibehalten.
Ja. Hm. Cool, ja, dann sind wir mal gespannt auf das Buch. So,
Ja.
dann geht es weiter mit meinem letzten Investment. Und wurde gerade schon spekuliert hier, was ich jetzt mache im Chat. Es ist keine P2P-Plattform. Und zwar ist es Nexo. Nexo ist eine Krypto-Lending-Plattform, und zwar nicht irgendeine, sondern das ist mittlerweile eine der größten weltweit. Die stehen ziemlich weit oben. Und ich habe schon Lending-Plattformen im Portfolio, warum ich diese aber ausgewählt habe. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar ist das, man darf es jetzt, muss es eigentlich ganz, ganz leise aussprechen, ist mein persönliches neues
Nein,
Tagesgeld.
sag's bitte nicht, ich wollte es gerade sagen.
Aber ja,
Also
ich
kommst du aus
weiß,
Island, nach
oder?
dem P2P-Tagesgeld das Krypto-Tagesgeld.
Genau,
Ja,
ja,
also
ich weiß,
brech ab.
über die Risiken hier müsst ihr mich nicht aufklären, aber ich sehe es einfach nicht ein, mein Geld versauern zu lassen für 0%. Und ich bin mir der Risiken bewusst. Ich schreibe dazu demnächst nochmal was auf meinem Beitrag, warum ich das alles so gemacht habe. Und das Grundkonzept ist eigentlich von Nexo ist ganz einfach. Oder der Vorteil davon, dass du einfach halt Euro einzahlen kannst. Ja, es gibt noch andere Plattformen, wo du das kannst, andere Krypto-Lending-Plattformen, aber die ist halt relativ groß und hat für mich einige Sicherheiten, die andere halt nicht haben. Das Grundkonzept ist so, dass man halt Euro einzahlt und diese Euro werden, ohne dass du es mitbekommst, im Hintergrund in Stablecoins umgewandelt. Ich glaube, die heißen Euro X. Und du bekommst hier dann dafür schon instant 4% bei voller Verfügbarkeit. Das heißt, du kannst da theoretisch 100.000 Euro einzahlen für 4% und kannst sie dann am nächsten Tag wieder abheben, inklusive Zinsen, wenn du denn möchtest. Jetzt gibt es halt allerdings noch einige Möglichkeiten, die Zinsen zu erhöhen. Und zwar, jede Zinserhöhung hat halt ein bisschen Risiko, bringt ein bisschen Risiko mit sich. Und zwar kannst du dir auch die Zinsen in deren Coin, Nexo-Coin, auszahlen lassen. Dann gibt es nochmal 2% obendrauf, da sind wir schon bei 6. Lockst du dein Geld für 3 Monate dort ein, dann gibt es 4% obendrauf, sind wir schon bei 10%. Und wenn du dann nochmal im Verhältnis zu deinem Portfolio mindestens 10% in deren Nexo-Coin hältst, dann gibt es nochmal 2 obendrauf und damit sind wir dann bei 12% angekommen. Das ist jetzt mein präferierter Weg. Und die Notreserve von meinem Tagesgeldkonto, das sind 20.000 Euro. Und so habe ich es halt am Ende geschafft, dass halt auf monatlich 0 Euro auf meinem Tagesgeldkonto dann circa 200 Euro im Monat werden. Klar, in Nexo, die kannst du dann aber auch halt umwandeln und hast vielleicht noch den Vorteil, vielleicht sogar der Währungsschwankungen, dass es noch ein bisschen mehr ist. Aber hast natürlich auch das Risiko, dass es nach unten gehen kann. Ja, und damit habe ich quasi mein Tagesgeldkonto für die Notfallreserve tatsächlich, also die man eigentlich nicht anfassen sollte, habe ich jetzt in Kryptos verschoben, hat aber den Grund, weil ich einfach auf anderen, beispielsweise auf Broker-Referenzkonten auch Gelder rumliegen habe, die ich zur Not als ja, Notfallreserve nehmen könnte, wenn jetzt mal die Waschmaschine kaputt geht oder so. Also ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, jetzt 20.000 Euro auf meinem Tagesgeldkonto rumliegen zu haben. Ja, und bei diesem Verleihvorgang ist es halt so, dass die Werte abgesichert sind. Also die sind sogenannte, das heißt over-collateralized, also die sind überbesichert. Das heißt also, da kann auch bei starken Abfällen am Kryptomarkt nichts passieren. Da hat man auch gut in der Covid-19-Krise gesehen. Da ist mir auch keine Plattform bekannt, wo irgendwas passiert ist im Lending-Bereich. Und das Coole bei dieser Plattform ist aber, es gibt einen externen Auditor. Ich glaube, der heißt Arminius oder Arminio. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kannst du dort genau nachschauen. Die überwachen auch Kraken und andere Plattformen, ob das wirklich stimmt und ob das wirklich alles besichert ist. Sieht man das, die scannen das irgendwie auf der Blockchain ab. Ich habe das dann in meinem Beitrag, der da demnächst zukommt, auch nochmal verlinkt. Das finde ich halt super interessant, dass man halt sehen kann, dass das auch alles stimmt, was die da machen. Ansonsten ist es wie bei den meisten Krypto-Plattformen ähnlich. Es ist halt ein ziemlich windiges Firmenkonzept. Das Team sitzt, glaube ich, in Bulgarien. Firmiert ist man offiziell in London, in Großbritannien, aber mein Kontakt schreibt von den Caymans, soweit ich weiß, oder zumindest ein Impressum von den Caymans drin. Also ist ein bisschen wild, aber das ist halt völlig normal in diesem Kryptobereich. Da muss man sich jetzt also muss man schon, aber darf man sich eigentlich keine großen Sorgen machen, wenn
Nein.
man in dem Bereich unterwegs ist. Also entweder man macht es halt oder halt nicht. Aber dafür kriegst du halt ja, recht fürstliche Auszahlungen und das halt auch bei, wenn du möchtest, täglicher Verfügbarkeit. Genau, das ist mein zweites Investment. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Mittlerweile habe ich schon fast alles hingeschoben. Läuft prima, hat eine klasse App. Alles so, wie es soll. Mal schauen.
Kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.
Kann nichts mehr schiefgehen, nee.
Ja, alles abgesichert.
Naja, wichtig ist halt für mich,
Meine
dass
Güte.
dass diese Währungsschwankungen abgesichert sind. Das heißt, dass die Sicherheiten auch halten, weil ansonsten hast du halt wenig von den Sicherheiten, wenn der Kryptomarkt dann mal abrauscht. Und dann passt es am Ende nicht mehr. Aber ja, wollen wir mal schauen.
Aber mit Rubel und so ist da nichts drin, oder wie?
Mit Rubel ist da gar nichts drin, nee. Also du zahlst da deine Euros ein. Du kannst, glaube ich, tatsächlich Rubel einzahlen. Ich glaube, da gibt es auch 12% drauf. Man kann es auch US-Dollar, glaube ich, einzahlen oder britischer Pfund. Das geht alles. Aber nee, in Rubel mache ich jetzt Gott sei Dank nicht so viel.
Meine Güte. Habt ihr keine russischen Aktien, die da jetzt nicht mehr handelbar sind? Oder?
Nein. Habt ihr
doch bestimmt. Ach komm.
Tatsächlich nicht, nein.
Bisschen Lookoil.
Nee, im P2P-Bereich gibt es natürlich einige Player, die davon betroffen sind. Es gibt natürlich etliche Kreditgeber, die in Russland sitzen. Aber das ist jetzt noch zu früh zu sagen, dass da jetzt irgendwas vor die Hunde geht. Da muss man jetzt mal schauen, wie die Sanktionen sind. Aber da mache ich mir jetzt erstmal Stand heute noch keine großen Sorgen. Aber ich habe da auch ein anderes Risikoempfinden als andere Investoren aus meiner Community.
Oh ja. Kannst du noch mal den Namen sagen, wie das jetzt hieß, was du gesagt hast? Ich würde mir da gerne einen Google Alert einrichten.
Nexo.io heißt die Plattform.
Genau. Wenn es dann alles explodiert, will ich einfach dabei sein und es mitkriegen, weißt du?
Und Damit ich dir
eine kleine Nachricht schicken kann und sagen kann, oh Lars, pass auf, es geht los.
Gut, das Schöne ist ja, also ich werde diese, die Nexos, die dabei rumkommen als Zinsen, die werde ich mir mal runterziehen von der Plattform. Das heißt, irgendwann wird halt ja der Gewinn oder werde ich meine Einlage wieder raus haben. Das wird, wenn die Plattform ein paar Jahre hält, ist genau wie bei Crypto.com mit der Kreditkarte.
Ich wollte gerade sagen, es ist dasselbe Prinzip, ne?
Also genau, also ich habe wieder mit
umtauschen.
Also ich hätte jetzt keine 100.000 Euro.
Also in dem Investmentbereich reicht es, wenn sowas ein paar Jahre durchhält. Ob die das damals bei Procter & Gamble, wo die das gegründet haben, auch gesagt haben?
Ja, aber wenn du jetzt in die jüngste Vergangenheit schaust, das ist, weiß ich nicht, im Kryptobereich habe ich nicht so viel mitbekommen von Plattformen, die wirklich kaputt gegangen sind. Also jetzt keine großen Sachen oder so. Klar gibt es immer so ein paar regulatorische Zwistigkeiten, die wird es jetzt immer geben. Und das wird auch noch schlimmer werden. Aber ansonsten, was wir jetzt im P2P-Bereich sehen mit Scams und sowas, das sehen wir bei diesen großen Plattformen eigentlich da in dem Bereich überhaupt gar nicht.
I'm rooting for you.
Genau.
Ja, gut. Damit sind wir am Ende der Investments. Ich glaube, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Deswegen gehen wir mal jetzt dazu über und schauen uns mal an,
was
wir
so gekommen sind hier.
Genau, wir haben auf jeden Fall auch noch Fragen. Aber erstmal haben wir noch den Punkt, was wir eigentlich zuletzt gekauft haben. Luis, du hast, glaube ich, dein Rebalancing gemacht, dein jährliches, oder?
Mein halbjährliches, genau. Das war Anfang Januar und es gab ein paar kosmetische Änderungen. Wie gesagt, zum einen gab es auch davor in der Zeit, glaube ich, Preferred Shares, die zurückgekauft worden sind und ersetzt wurden. Hier insbesondere der von der Eagle Point Credit Company, die B-Serie wurde zurückgekauft, habe ich dann ersetzt durch die C-Serie. Das war so ein Punkt im Bereich der REITs. Habe ich einen kanadischen Titel, der da doch einiges gestiegen war und dadurch eben die Dividendenrendite unter ein bestimmtes Maß gesunken war, ersetzt durch einen australischen Spezialisten für Gewerbeimmobilien, nämlich den Qualitas Real Estate Income Fund. Den haben wir auch mal besprochen im Einkommensinvestoren-Podcast. Den kann man da nochmal nachhören, was die machen. Ja, und ansonsten ist ja auch in der Zeit Spark Infrastructure Group übernommen worden. War natürlich schön, weil war zum satten Kursaufschlag, aber auch dann natürlich traurig, weil damit natürlich ein Wert rausgegangen ist, der mir persönlich über viele Jahre treue Ausschüttungen gewährt hat bei einem sehr defensiven Geschäftsmodell. Ja, und hier habe ich mich ein bisschen verstärkt durch, ja, ich nenne es mal asiatische Infrastruktur. Zum einen durch die CK Infrastructure Holdings und zum anderen durch die Power Asset Holdings. Zwei, ja, Holdinggesellschaften, der große Vorteil, die arbeiten schuldenfrei und sind beteiligt weltweit an verschiedenen Infrastruktureinrichtungen, also vor allem Kraftwerke etc. Und ja, da habe ich so versucht, eben dieses Thema auszugleichen, eben die Spark Infrastructure Group. Ne? Ja, das war so im Dividendenportfolio. Danach habe ich es, wie gesagt, jetzt ruhen lassen. Das wird sich dann auch nicht bis zur Jahresmitte ändern. Ja gut, im Optionsdepot gab es natürlich einige Bewegungen, aber jetzt hier jeden Put und Call nachzuvollziehen, das ist natürlich Käse. Die große Linie habe ich ja schon vorhin aufgezeigt. Von daher lasse ich es mal auch angesichts der Zeit bewenden.
Okay, Alex, wie war es bei dir? Du hast ja tatsächlich ein bisschen was gekauft, ne? Fresenius hast du eben schon gesagt.
Genau, Fresenius habe ich schon gesagt. Was kann ich denn noch sagen? Also zuletzt habe ich noch 3M gekauft. Die sind ja nun durch ihren Skandal, ja gut, Rechtsstreitigkeiten aufgrund eines Produktfehlers, sind sie mit Klagen überhäuft worden. Ja, das kann man als Chance sehen oder als Todesurteil. Ich denke mal, das ist eher eine Chance. Und in ein paar Jahren wird das Thema auch gegessen sein, Sammelklagen und dann mal gucken. Da habe ich mich mal positioniert mit einer ersten kleinen Tranche. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, das macht sonst wenig Sinn. Ich kaufe halt die Sachen, die laut meinem System entsprechend interessant sind und ein Kaufsignal haben, auch wenn der Markt jetzt vielleicht noch nicht kaufenswert ist. Ich wollte ja nachschauen, wir sind bei 58 aktuell, also durchaus noch in Ordnung, also noch nicht in dem Bereich, wo ich mein ganzes Cash auskippen würde und kaufen würde. Ansonsten, wir hatten ja in Folge 4, könnt ihr gerne nochmal gucken, im Podcast oder im YouTube, unseres Schatzmeister Talks hat ja der Louis Hypnosis Songs Funds vorgestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass die bei mir jetzt auch ein Kaufsignal generieren. Die sind von 125, was das hier Pence, auf 105, 106 aktuell gefallen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, also ich habe nichts gefunden. Also das wird irgendwas sein, was mit Ukraine zu tun hat, dass man erstmal alles verkauft. Und ja, die sind für mich durchaus kaufenswert. Musiklizenzen ist für mich ein absolut, wie Essen und Trinken, da kann man durchaus mal investieren. Die möchte ich gern kaufen. Ja, gucke ich mir die Tage mal an.
Okay, ja, ich habe es dir da schon gleich getan. Also ist ja schön, dass ich da deinen Segen habe. Ich habe die nämlich tatsächlich letzte Woche gekauft. Und es war ganz lustig, dass du das heute gepostet hast, dass du die aufgenommen hast. Hatte ich auch schon ewig auf meiner Watchlist, und jetzt durch den Dip habe ich es quasi die Chance dazu, mir den günstig einzuverleiben. Konkret letzte Woche dann nach dem Einmarsch tatsächlich in der Ukraine. Da gab es da so einen kleinen Abwärtstrend, und da habe ich den eingesammelt. Und neben dem habe ich auch noch gekauft den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust. Ich glaube, Luis, du müsstest ihn kennen. Den hatte der Anton mal in einem von euren allerersten Podcasts vorgestellt.
Genau, den habe ich auch im Depot und das ist übrigens auch ein Closed End Fund.
Das ist auch ein Closed-End Fund, genau. Der ist spezialisiert auf Versorgung, hat auch monatliche Ausschüttungen, arbeitet allerdings auch noch mit Optionen. Aber den konnte man jetzt halt auch super mit Abschlag von, ich glaube, Year-to-Date 15% letzte Woche sich einverleiben, und die Chance habe ich auf jeden Fall genutzt, ja. Und aktuell überlege ich gerade den, ich glaube, du hast das in auch im Portfolio, den iShares Emerging Markets Dividend ETF noch aufzustocken. Das war auch eine Frage, das können wir auch gerade gleich mit besprechen, wie wir den aktuell sehen. Und zwar, der hat ja einen Russlandanteil von 17% und wurde dementsprechend jetzt ziemlich stark abgestraft bis heute. Ich weiß nicht, wo heute steht, aber ich glaube, waren auf jeden Fall gestern deutlich über 10%. Und das ist schon im Gegensatz zu allen anderen ETFs ziemlich viel, fand ich. Da überlege ich gerade, ob ich den auch nochmal ein bisschen aufstocke noch diese Woche. Ja, ich denke mal, die Russlandstrafen, die werden jetzt wahrscheinlich soweit alle durch sein. Viel tiefer wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Was meinst du
Nee,
dazu?
zumal ja, viele Titel sind jetzt auch vom Handel ausgesetzt, also hast ja in dem Sinne keinen Preis dafür.
Genau.
Gut, schlimmstenfalls sind die komplett weg, weil die auf Dauer nicht mehr handelbar sind. Aber auf der anderen Seite, gut, wenn irgendwann der Handel wieder freigegeben wird, dann wird man sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, der Punkt ist ja, wenn du ein Weltportfolio hast, und das ist ja für mich ein überlegener Faktor bei einer einkommensorientierten Strategie, indem du eben dich sehr breit aufstellst, dann wird es ja immer so sein, dass einige Sachen schlecht laufen und immer so sein, dass einige Sachen gut laufen. Ja, und das sind eben solche Sachen wie Sanktionen, wie Kriege mit dabei. Das kann aber auch genauso gut sein. Guck mal, Ölwerte vor ein paar Jahren. Ja, meine Güte, ne? Da war dieser Ölpreisverfall und da waren die ganz, ganz dick im Minus. Ja, also das wechselt ja immer. Und da ist ja auch ein Punkt, wenn du dann eben auch regelmäßig rebalancierst, dann würdest du ja, wenn du jetzt rebalancieren würdest, vermutlich von den eher, ja, wie soll man sagen, nicht so stark gefallenen Anlageklassen oder vielleicht sogar gestiegenen Anlageklassen wie Rohstoffe jetzt in Emerging Markets ein Stück weit wechseln, um das Ganze wieder auszugleichen. Das heißt, du würdest antizyklisch vorgehen und dir jetzt eben für relativ günstigen Kurs dann Anteile sichern. Ja, und jetzt ist dieser Ausfall oder der russische Anteil schon eingepreist, wie du richtig sagst. Und dann wird man halt gucken müssen, wie sich das dann entwickelt. Ja. Also, aber ich sehe es auch recht emotionslos und ich habe es ja sogar im Sparplan. Also bei mir ist ja auch noch ganz stumpf, dass da eben monatlich eben aufgestockt wird. Ja, und ich gucke mal gerade nach. Ja, bei mir ist er sogar noch im Plus, der Emerging Markets ETF, der besagte.
Na, ich habe ihn leider sehr, sehr
Und
unglücklich geswitcht Anfang des Jahres gegen meinen Arero, auch ein Langzeitinvestment. Und das war natürlich ein blöder Zeitpunkt, aber gut, konnte ich jetzt
ja,
nicht wissen
gut.
im Januar.
Ja, ich habe gerade geguckt, der hat jetzt
Passiert.
in einem Monat 12% verloren. Das ist in der Tat natürlich relativ viel. Das ist diesem Russland-Anteil geschuldet. Aber wie gesagt, insgesamt, ich halte den seit, ja, weiß ich gar nicht, wie lange schon. Und bin da mit dieser Position tatsächlich noch im Plus. Also auch da, sag mal, heilt die Zeit dann letztendlich alle Wunden, wenn man so möchte.
Ja, korrekt.
Wenn man nicht auf Kredit kauft, natürlich.
Das machen wir natürlich nicht. So, damit sind wir mit meinen Käufen auch durch. Die Fragen haben wir jetzt auch schon soweit alle nebenbei abgefrühstückt. Das war jetzt die letzte. Vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Ansonsten, Luis, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ich habe eben gesagt, die REITs sind ziemlich abgestürzt in meinem Portfolio. Ich glaube, die waren auch mal zeitweise im Gesamten von der Asset-Klasse bei minus 12, minus 13%. Denkst du aktuell, dass die Zinserhöhungen bei den REITs hier schon eingepreist sind? Was sagt deine Glaskugel da? Oder fällt das Ganze noch stärker? Was meinst du?
Ja, die sind eingepreist, weil sie ja schon angekündigt sind. Das ist ja nicht mal eine Überraschung. Ja,
Aber die Anzahl der Zinserhöhungen, das ist noch nicht so klar, ne?
aber ich denke auch hier, die sind dort ganz klar eingepreist, weil allein schon die Tatsache, dass man darüber mutmaßt, sagt ja schon nichts anderes aus, als dass genau in der Kalkulation mit dabei ist. Und ja, dann kann man sich jetzt natürlich noch drüber streiten, naja, wieso so stark bei den Real Estate Investment Trusts und nicht so stark bei anderen Titeln. Also ja, vielleicht ist da auch einfach, ja, einfach der Sektor so per se etwas mehr unter die Räder gekommen, als das da tatsächlich verdient hätte im Vergleich auch zu anderen Sektoren. Ja. Weil ich meine, Infrastrukturunternehmen hat ja in der Regel auch hohe Investitionskosten, daher hohe Zinskosten, daher auch eher etwas zinssensibler und letztendlich der ganze Aktienmarkt ist relativ zinssensibel. Ich meine, ist ja auch mit ein Grund, warum jetzt die Wachstumswerte so abgeschmiert sind. Von daher, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt übertrieben war oder nicht. Und aber auch hier gilt, wäre auch nicht das erste Mal, einfach rebalancieren, antizyklisch vorgehen, die Position aufbauen und wer da eh international sich hier sein Immobilienkonglomerat zusammengekauft hat, ja, aus aller Herren Länder und allen möglichen Nutzungsarten, ja, mein Gott, was soll denn da passieren, ne? Also das wird dann auch wieder irgendwann sich anpassen. Ja, und da muss man auch gucken, was auch der Nettoeffekt ist, wenn wir tatsächlich ein inflationäres Szenario haben, ob da die hohen Zinsen schädlicher sind oder die Tatsache, naja, dass dann doch irgendwo das Betongold dominiert. Ne?
Ja. Gut, aber es ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Was soll denn da passieren? Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, Luis, wie hieß der erste Fonds, den du eben vorgestellt hast?
Wie der hieß.
Ja.
So, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Ich hatte es mir extra aufgeschrieben. So.
Ihr habt immer so unaussprechliche Investments, Mensch.
Ja, das Lustige ist ja an diesen
3M ist einfacher, ja.
3M ist einfacher, ja, aber das Lustige ist ja an den Closed End Funds, die haben tatsächlich immer so Namensungetüme. Und das
Ich musste sogar für den neuen jetzt, für den BlackRock, meine Excel-Tabelle erweitern, die Spalte, weil das einfach nicht reinpasst.
das tut mir aufrichtig leid. Das ist
Ja,
eine
erzähl.
Excel-Tabelle. Also, das ist der Foreign and Colonial Government Investment Trust und ist an der London Stock Exchange oder dem Kürzel, das hatte ich vergessen zu sagen, FCIT, also Foxtrot Charlie India Tango handelbar.
Okay, gut. Dann kommt hier noch eine letzte Frage rein. Welche Preferred Shares kaufen? Das ist auch wieder eine Frage für dich. Mit festen oder variablen Coupon?
Das kommt drauf an, ja. Also wenn ich natürlich die Kapitalsicherheit im Vordergrund stehen habe, dann nehme ich die gedeckten, die gibt es aber nur mit festen. Ja, das hat man auch gesehen, die halten absolut stabil jetzt seit auch jetzt mit Kriegsausbruch, ne? Also die wirklich sehr konservativen Papiere notieren hier rund um den Rückkaufkurs von 25 Dollar. Wenn ich die mit variablen Coupon kaufe, dann habe ich natürlich einen gewissen Inflationsschutz eingebaut. Die werden aber fast ausschließlich emittiert von großen Banken und Versicherungen und sind nicht gedeckt. Das heißt, hier habe ich ein bisschen mehr Schwankungen. Das sieht man jetzt. Die notieren aktuell bei zwischen 22 und 23 Dollar. Ja, das heißt, hier muss ich auch Buchverluste temporär in Kauf nehmen. Mir persönlich ist das egal, weil ich weiß, ja, solange nicht jetzt ganz Schlimmes passiert, wo wir dann aber auch andere Probleme haben, werden die irgendwann wieder die 25 Dollar erreichen. Und das ist dann für mich tatsächlich nur ein temporärer Verlust. Ja, in der Finanzkrise sind die auch mal runtergegangen auf, in der Weltfinanzkrise war ja eine Bankenkrise, ich meine so auf 15 Dollar, ne, also natürlich schon hart abgestraft, weil da eben die Pleiteängste um den Sektor kreisten. Ja, aber ich sehe das eben so als eine Art, ja, so inflationsbesicherte Bank. Schuldverschreibung und in Summe relativ ausfallsicher und eben einen kleinen eben Inflationsschutz. Und ich habe es eben tatsächlich so ein bisschen gemischt. Ja, ich habe eben ein, ich glaube, so zwei Drittel momentan ja in den besicherten und ein Drittel eben in den mit variablen Coupon. Aber das ist natürlich etwas, was jeder für sich selber festlegen muss. Und Währungsrisiko habe ich sowieso.
Ja. Ja, und was soll da schon passieren? Also
Währungen sind sicher.
Genau. So, damit sind wir am Ende. Wenn ihr nichts mehr habt, dann können wir den Laden dicht machen für heute.
Aber nur für heute.
Nur für heute. Nur für heute, ja. Genau, die Schatzmeister kommen zurück. Thema haben wir noch nicht fürs nächste Mal, aber ich denke, wir kommunizieren das wie immer über unsere Kanäle. Ich hoffe, diesmal dauert es nicht wieder 3 Monate. Vielleicht schaffen wir es ein bisschen früher beim nächsten Mal.
Jahreswechsel dauert aber auch immer so lange. Aber vielleicht können ja unsere Zuschauer einfach Vorschläge machen und dann nehmen wir einfach mal ein Thema auf.
Ja, das sehr gerne. Und es gibt die Möglichkeit, aller Wahrscheinlichkeit nach uns zu sehen, zumindest den Lars und mich, bei Alex weiß ich nicht, denn die Invest, wie es so aussieht, wird stattfinden, 20. 21. Mai.
Stimmt.
Und bitte jetzt noch keine Tickets holen, denn wir alle kriegen noch unseren Rabattcode, damit ihr auch eure Gratis-Tickets bekommt. Und also noch einen Augenblick warten und nicht das Ticket schon jetzt holen, aktuell kostet noch Geld. Und wenn noch ein bisschen wartet, dann kommt ihr über ein Gratis-Ticket von uns umsonst rein. Und dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen, ein lang und heiß ersehntes in der Blogger-Lounge.
Das klingt gut. Das machen wir.
Mit einem Jägermeister.
Ja, unbedingt. Gut, damit sind die Schatzmeister raus und wir hören uns beim nächsten Mal.